Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben.
Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von «Schule im digitalen Wandel». Heute mir gegenüber ist der Andi Brugger von der PH Schaffhausen. Andi, danke vielmals, dass du bei uns mitmachst. Wer bist du?
Vielen Dank, Reto, dass du mich eingeladen hast in euren Jungi-Podcast. Freut mich sehr. Und dass du auch extra auf Schaffhausen gekommen bist für unser Gespräch. Und ich bin, wie du schon gesagt hast, der Andi. Ich bin Familienvater von 3 Kindern, verheiratet. Und mich interessiert schon seit einigen Jahren, oder vielleicht muss ich noch sagen, was ich noch sonst dazu bin. Ich bin natürlich nicht nur Familienvater, sondern beruflich bin ich original Sek-Lehrer und seit 3 Jahren arbeite ich an der PH Schaffhausen im Bereich Weiterbildung für Medienbildung und Informatik. Und ich interessiere mich einfach schon sehr seit vielen Jahren dafür, wie wir Menschen in dieser Welt, in der wir leben, dass sich zunehmend digitalisiert und eben der digitale Wandel, der stattfindet, bis hin zu Kulturtechniken, wie leben, lernen, arbeiten wir eigentlich in dieser Welt. Das interessiert mich schon sehr lange.
In unserem Podcast geht es ja um den digitalen Wandel. Was ist der digitale Wandel?
Willst du jetzt das in einem Satz wissen?
Nein, doch, du darfst gerne ein bisschen ausführen.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man unterscheiden kann zwischen zwei Begriffen. Der eine Begriff ist Digitalisierung und für das andere, was wir jetzt gerade besprechen, gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das ist manchmal, glaube ich, ein bisschen verwirrend. Aber manchmal nennt man das digitalen Wandel, digitale Transformation.
Digitalität,
habe ich schon gehört. Kultur von der Digitalität, genau. Und aber im Grunde wollen viele von diesen unterschiedlichen Begriffen, glaube ich, aber auf etwas Ähnliches raus. Aber ich glaube, man muss wieder Unterschiede im Grundsatz erkennen. Und das Einfachere zum Erklären ist eigentlich das andere Wort, nämlich Digitalisierung. Das ist das, was passiert, seit wir den ersten Computer gebaut haben, wir Menschen, passiert das seit Jahrzehnten passiert der Prozess der Digitalisierung. Das bedeutet, dass alles, was analog ist, wird in zunehmender Zeit in 0 und 1 übersetzt, also digitalisiert.
Also das heisst zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Lehrmittel habe, ein Mathebuch, dann kann ich das einfach dann noch elektronisch lösen statt im Buch.
Genau, es gibt ganz viele Beispiele. Also, ich erinnere mich, als Kind habe ich häufig, ich habe sehr gerne Zugfahrpläne angeschaut, in diesem dicken Buch, das hat es früher noch gegeben, unglaublich dickes Buch.
Dann eine schöne Matheaufgabe dazu.
Ja, genau. Viel Inspiration hat der Fahrplan gegeben für viele Mathedidaktiker. Und jedenfalls, das gibt es natürlich heute nicht mehr. Es wird auch nicht mehr gedruckt, sondern das ist digital. Das Gleiche ist mit dem Telefonbuch. Also so Sachen werden zunehmend digitalisiert in elektronischer Form. Aber es können auch Vorgänge sozusagen digitalisiert werden. Also, dass du zum Beispiel, wenn wir beim Fahrplan bleiben, dass du am SBB-Bahnschalter dein Billett holen kannst, das passiert heute in den seltensten Fällen. Du machst das am Automat oder eben an deinem persönlichen Smartphone. Also, der ganze Vorgang wird digitalisiert. Bis hin zu anderen Vorgängen, die digitalisiert werden.
Notenprüfungen kann man auch machen. Wie also, meinst du? Dass du jetzt einfach Prüfungen digital machst.
Ja, genau, wenn wir jetzt im Schulkontext wieder sein wollen, ja, dass irgendwelche Umfragen erstellst online, die du dann digital ausfüllst.
Aber weißt du denn der Unterschied zwischen der Digitalisierung, so wie du beschreibst, also wir machen quasi das Gleiche von analogen, nehmen wir in die Digitalform über, im Wandel zu der Kultur von der Digitalität, was ist denn da der Unterschied genau?
Ja, ich glaube, man muss schon ein bisschen den ganzen Kontext verstehen. Also Digitalisierung betrifft eben nicht nur Schule, das ist mir wichtig zu betonen. Oder? Mhm. Sondern die Schule ist ja nicht losgelöst von unserem von der ganzen Gesellschaft, sondern sie ist ein Teil. Auch wenn wir manchmal vielleicht in der Bildung so den Anschein machen, als wäre das ein eigenes Haus auf dieser ganzen Welt. Aber wir sind ein Teil. Und man muss eben wie verstehen, dass halt überall, wenn alles digitalisiert wird, dann hat das auch eine Auswirkung auf die Schule. Und es braucht andere Kulturtechniken. Also zum Beispiel ein Beispiel ist Wikipedia. Oder? Früher ist alles Wissen auf der Welt ist in Büchern gewesen. Die grosse Revolution war beim Buchdruck. Dann hat das Wissen können vervielfältigt werden, relativ einfach und schnell. Also mehr Menschen haben Zugriff gehabt zu Wissen theoretisch. Aber weil viele Menschen noch nicht haben können lesen, haben sie doch nicht viel können. Dann hat es doch wieder nur der Pfarrer oder der Lehrer, ich sage jetzt extra die männliche Form, gewusst. Und man war darauf angewiesen gewesen, dass die Leute das Wissen einem weitergeben. Mhm. Und heute ist das nicht mehr so. Oder? Heute durch das, dass all die Bücher, all die Daten zu Millionen, Milliardenfach im Netz verfügbar sind, ist eigentlich sozusagen alles auf Wikipedia und Co. verfügbar. Und dann kann man sich natürlich fragen, aha, was braucht es für Kulturtechniken, wenn eigentlich das gesamte Wissen von der Menschheit im Hosensack, in deinem Smartphone verfügbar hast. Oder man kann sich Fragen stellen wie, ja, jetzt, wenn wir wieder zurückgehen in die Schule, wie verändert das die Rolle von einer Lehrperson, wenn du nicht mehr sozusagen die Macht hast, dass du alles Wissen hast, sondern das Wissen ist da. Wie verändert das deine Rolle? Oder wie kann sie sie verändern? Sie verändern sie eben nicht einfach so. Aber, und im digitalen Wandel geht es glaube ich darum, dass es eben darum geht, dass du dir wirklich überlegst, ja, auch, wie verändert sich dann auch unsere Gesellschaft? Und es ist eben so, dass sich das entweder einfach so automatisch verändert, ohne dass wir etwas machen, und dann entscheidet irgendjemand, wie sich es verändert, oder wir entscheiden aber schon auch bei gewissen Sachen mit, wie wir es wollen, wie wir wollen mit dem leben, sozusagen. Wie wollen wir es dann haben?
Und wie wollen wir es auch aktiv angehen, also ja, genau. Agil angehen.
Genau.
Aktiv und agil angehen. Mhm. Jetzt, wenn wir von der Digitalität redet, dann geistern immer ein bisschen drei Begriffe um. Das eine ist Referenzialität, Algorithmizität und Gemeinschaftlichkeit. Mhm. Was ist mit diesen drei Begriffen gemeint?
Das versuche ich einmal noch zu verstehen. Ja, genau. Also der Felix Stalder hat eben das Buch geschrieben, das da gerade auf unserem Tisch liegt, Kultur der Digitalität. Und ich finde, er hat wie mit diesen drei Begriffen wie so ein Modell gegeben, wo man sich daran orientieren kann. Und er geht wieder davon aus, bevor ich komme gerade zu diesen drei Begriffen, aber die drei Begriffe sind wie eine Antwort, eine mögliche Antwort darauf, wenn man davon ausgeht, dass jetzt die Digitalisierung da ist. Also das heisst, die Sachen werden digitalisiert und die Geräte sind auch da. Und es ist wie selbstverständlich, dass die da sind. Wir müssen nicht mehr darüber reden, ob sie da sind, sondern sie sind da. Dann können wir uns überlegen, ja, wie wollen wir das jetzt aktiv leben? Und dann brauchen wir ja wie auch, also dann brauchen wir... Hilfreich sind manchmal einfach so Konstrukte, so Modelle. Und häufig sind die ja dreiteilig. Somit auch das. Ja. Drei Begriffe. Und beim ersten, beim Referenzialität, so wie ich es verstehe, geht es einfach darum, dass, wenn du jetzt davon ausgehst, dass zum Beispiel alles ja online vorhanden ist, digital, dass du wie, dass das auch nutzt. Also du, wenn du etwas machst in deinem Arbeiten, in deinem Lernen, also wenn wir jetzt im Schulkontext bleiben beim Lernen, dass du auf bestehende Sachen zugreifst und die sind nun mal im Netz. Also digital verfügbar. Genau. Oder in einem Buch kannst du ja auch, ist ja gleich. Aber einfach, du schaust, was gibt es schon. Und sozusagen dann kannst du wie das auch wieder neu für dich verwerten, neu brauchen, neu in etwas Neues umwandeln.
Also man könnte es eigentlich auch in einem Satz sagen, die Referenzen haben sich erweitert von einer Person aufs ganze Netz.
Ja, wenn...
Möglichkeiten, die es auch bietet, oder?
Ja, genau. Und, aber vor allem auch die Erkenntnis, dass man auch nicht mehr muss alles... Also, wenn alles schon da ist, das ist auch eine Herausforderung. Wie gehst du eigentlich damit um, wenn es schon alles gibt? Aber ja, Döbel hat kürzlich mega gut das geschrieben, habe ich noch nicht gelesen, Pädagogik des Überflusses. Ja, wenn dann ja alles da ist, was heisst denn das eigentlich auch für dich? Also... Wenn ja alle Antworten schon da sind im Netz, die Antworten hat es ja vorher schon gegeben, aber jetzt sind sie so präsent, so leicht abrufbar.
Das heisst, Filtern ist auch ein wichtiges Tool in der Referenzialität.
Ja, ich glaube schon. Und aber auch schauen, was mache ich denn damit? Also der Filter ist wie das Erste. Aber nachher, was mache ich denn damit, dass es für mich bedeutsam wird? Mhm.
Wie sieht es denn aus mit der Algorithmizität, weißt du das?
Ich würde zuerst das andere zuerst nehmen, Gemeinschaftlichkeit.
Genau. Gemeinschaftlichkeit.
Dort geht es auch darum, also, dass du nachher auch in dem Sinn, wie wenn du die Referenz suchst, dass du nachher auch die Gemeinschaftlichkeit eingehst, auch in so einer Art wie einen Dialog. Es gibt verschiedene Beispiele, ich weiß nicht, ob Twitter gerade das Beste ist im aktuellen Kontext, aber du kannst theoretisch, wenn du etwas gesehen hast, du hast irgendeine Frage, du gehst referenziell, gehst du schauen, was ist da schon rum, und nachher tust du es aber auch wieder gemeinschaftlich raus. Also, du holst wieder Feedback rein für das, was du machst. Du kommst wieder wie Rückmeldungen über, oder? Also du bist wie gemeinsam in einer Fragestellung unterwegs. Das ist, oder auch Gemeinschaftlichkeit kann auch bedeuten, dass du gemeinsam an einer komplexen Fragestellung oder an einer komplizierten Fragestellung umdenkst und nicht allein. Aber eigentlich geht es darum, dass du wie nicht nur Referenz, was es schon gibt, sondern auch was du machst, auch wieder rausspielst, auch wieder teilst.
Also Web 2.0 ist da auch ein grosses Stichwort gewesen.
Was meinst du mit Web 2.0?
Ja, dort ist es ja darum gegangen, dass ich etwas online stelle und dann nachher nimmst du wieder Bezug auf das, was schon ist, und entwickelst es dann gemeinsam
weiter. Ja, genau.
Aber mittlerweile sind wir ja schon bei Web 2.0, 2.1, 3.0. Dort sind wir jetzt sogar nochmal einen Schritt weiter. Oder?
Ja, ich glaube, da geht es eben auch darum, bei dieser Gemeinschaftlichkeit auch, dass also es ist eben auch eine Frage, die man sich stellen kann, geht man eher den Weg von OERs, also dass man möglichst viel Wissen oder auch, ja, teilt, wie jetzt euer Podcast übrigens, dass der einfach ohne Paywall, der ist oder nichts, der ist einfach da. Und, oder ob man dann wieder irgendwelche Hürden einbaut, die eher wieder so ein bisschen totalitär sind. Das ist kein doofes Wort, aber einfach, wo eher aber dann wieder so ein bisschen Hämmer sind für das. Und in dieser Gemeinschaftlichkeit, oder wenn du wieder in Dialog willst treten, dann ist das auch viel einfacher, wenn du das ohne Hürden raushaust.
Was ist denn zum Beispiel so ein Hämmer?
Ja, wenn ich jetzt, sagen wir, wenn ich gemeinschaftlich unterwegs bin und ich mache das auf einer Plattform, wo man irgendwie muss 10 Stutz pro Monat zahlen, damit das passieren kann, dann hast du wieder nur einen gewissen Teil von Leuten, die dabei sind. Mhm. Oder wenn du sagst, dein Podcast, der kostet, keine Ahnung, so und so viel pro Monat, dann das kannst du schon machen, weil du musst auch auf irgendetwas leben. Aber vielleicht hat der Podcast auch eine andere Währung für dich, anstatt jedes Mal zahlt jemand 2 Stutz, wenn er deinen Podcast hört. Vielleicht entsteht ja daraus raus etwas anderes, was für dich nachher in der Währung ist. Mhm.
So. Also der Dialog und die Weiterentwicklung von meinem Unterricht ist zum Beispiel meine Währung, die ich zum Beispiel auch aus dem Gespräch jetzt mit dir ziehe. Oder?
Ja, bei dieser Gemeinschaftlichkeit ist Dutta Haugtum, die hat auch schon über das nachgedacht. Die hat gerade auch noch das Buch. Aber vielleicht können wir die noch verlinken in den Shownotes.
Machen wir.
Die beiden Bücher noch gut. Sie hat also das Projekt beschrieben. Gut, jetzt ist mir gerade der Name vom Projekt entfallen.
Und was geht es denn inhaltlich in dem Projekt?
Ja, sie hat wie so ein Projekt beschrieben, wo die drei Begriffe zeigt. Also sie hat mit Primarschulkind ist sie in den Wald gegangen. Schau genau, hat es glaube ich geheißen. Ist ja gleich. Ich weiss den Namen nicht mehr genau, müssen nachlesen. Und dort ist es darum gegangen, dass sie zuerst mal schauen, referenziell, ja, was gibt es über den Wald. Also sie sind zuerst in den Wald schauen. Und dann mal, was will ich überhaupt über den Wald herausfinden? Das sind eigentlich meine Fragen zu dem Wald. Mhm. Und nachher so ein bisschen referenziell, was gibt es denn schon für Antworten im Netz rund um die Frage. Und nachher gemeinschaftlich ist einerseits, dass sie gemeinschaftlich unterwegs sind als Gruppe, aber nachher auch, sie haben dann eine Art Wiki angefangen aufzubauen, wo sie dann die Fragen sich und die Antworten sichtbar gemacht haben. Und sie haben auch angefangen Lernvideos dann machen zu dem, was sie dann anfangen zu teilen. Und dann kann man den Link teilen mit der Schule, mit den Eltern und all dem anderen Kind, die das lernen. So entstehen dann wieder wie neue auch so Dialoge, oder, über Inhalt. Und man kann gemeinsam neues Wissen generieren. Und die Algorithmizität ist natürlich dann, dass man auch einen Algorithmus dafür verwendet, dass man es überhaupt gefunden wird, zum Beispiel. Dass das überhaupt kann wachsen.
Ja, also was ist denn Algorithmizität allgemein?
Also was ein Algorithmus ist, ein Algorithmus ist grundsätzlich wie ein Abfolg. Also du sagst, ein Backrezept ist auch ein Algorithmus, wenn du so willst. Ein Abfolg von Befehlen, die zu irgendetwas führen. Und Algorithmen gibt es im Netz zuhauf, die irgendwelche Sachen machen. Und Algorithmizität kannst du dafür nutzen, dass du dein Anliegen kannst verbreiten, dass du mit anderen Leuten kannst in Austausch kommen. Also wenn du ein bisschen weißt, zum Beispiel, wie ein Twitter-Algorithmus funktioniert oder wie ein Google-Algorithmus funktioniert, wie du den musst bearbeiten, damit dein Anliegen gefunden wird, gesehen wird. Dann hilft dir das, oder? Oder Algorithmizität kann auch sein, dass du zum Beispiel sagst, wenn du willst, Menschen mobilisieren willst, kannst du zum Beispiel sagen, hey, dann hast du eine Schweizer Karte, keine Ahnung, zum Thema draußen unterrichten, und dann kannst du wie so auf dieser Schweizer Karte kannst du dann sagen, hey, plopp, da hat es schon irgendeine Gruppe, die das Thema hat, plopp, da haben wir das nächste, und so können sich die dann miteinander vernetzen, oder?
So wie ich das verstanden habe, ist die Lernloop oder Stellwerk ja ähnlich aufgebaut, dass die Jugendlichen und Kinder dort mal anfangen zu lösen, zum Beispiel in der Mathe, die Aufgaben, und dann tut der Algorithmus sie am Niveau entsprechend einteilen und immer verfeinern für die Aufgaben, dass sie dann die Prüfung quasi auf ihrem Niveau lösen können. Ist das auch Algorithmizität?
Es ist definitiv ein Algorithmus. Ob das... Ja, gell, ist jetzt halt immer die Frage, wenn du dann einen von diesen Begriffen losgelöst rausnimmst,
ja,
dann bedeutet es einfach nicht mehr das Gleiche. Also eigentlich die Begriffe, also klar, ich glaube, es ist ein Algorithmus, aber So in dem Sinn, die drei Begriffe sind wie eine mögliche Antwort darauf, was für Kulturtechniken das es braucht, dass man aktiv eine Kultur der Digitalität leben kann. Jetzt kommt es, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie jetzt so ein Schulalltag aussehen würde. Wenn jetzt in so einem Schulalltag nur noch der Algorithmus bestimmen würde, was die Kinder lernen, dann wäre das für mich keine Kultur von der Digitalität gemäss dem Modell. Mhm. Das wäre übrigens auch nicht eine Vorstellung, die ich anstreben würde. Und du, glaube ich, auch nicht.
Oder? Nein, ich glaube auch nicht. Jetzt haben wir in dem Gespräch schon ein bisschen gesagt, dass es die Kultur von der Digitalität gibt, eben zum Beispiel in Form von diesen drei Kriterienpunkten. Das verlangt ja eigentlich, dass man die Schule von der Grammatik ein bisschen aufbricht. Mhm. Du redest viel von dem. Was ist die Schule von der Grammatik?
Die Grammatik von der Schule, das ist wie so eine Art, kannst du dir vorstellen, wie die DNA von einem Mensch, sozusagen. Und das sind wie so Merkmale, die so eine Schule auszeichnet.
Zum Beispiel?
Traditionellerweise ist in der Grammatik von der Schule ist sehr häufig zum Beispiel das 7G-Prinzip. Oder? Also alle Kinder machen das Gleiche auf die gleiche Art, im gleichen Tempo, im gleichen Raum, mit dem gleichen Hilfsmittel, zu der gleichen Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle 7 verwünscht habe. Mhm. Aber,
können Sie es vorstellen?
Genau. Oder ein anderes... Eine andere Grammatik von der Schule ist zum Beispiel, dass es sehr häufig lehrpersonenzentriert ist und nicht lernendenzentriert.
Und so, wenn ich es verstanden habe, wir machen 45 Minuten Lektionen.
Zum Beispiel.
Wir teilen die Fächer genauso auf, wie wir es haben, in Deutsch, Mathe, NMG, genau. Nachhaltige Entwicklung. Also auch, man macht am Schluss von einer Lerneinheit eine Prüfung.
Genau.
Oder Hausaufgaben.
Ja, genau. Das ist also das Thema. Also du sprichst die Sachen an, die man halt macht.
Ja.
Das ist so eine Grammatik für die Schule. Und das passt, also viele von diesen Sachen sind halt auch völlig quer zu diesen Anforderungen oder zu diesen Entwicklungen.
Also jetzt haben wir von dieser Grammatik von der Schule geredet und die Kultur von der Digitalität und die zwei Sachen beißen sich ja wie ein bisschen. Und wie kann ich jetzt das miteinander vereinen beziehungsweise Grammatik von der Schule durchbrechen?
Zwei Sachen kommen mir spontan in den Sinn. Erstens ist einfach machen. Machen.
Ja.
Handeln.
Ja.
Und zwar nicht warten, bis irgendjemand von oben, ich sage jetzt bewusst von oben, in einer anderen Hierarchiestufe sagt, dass wir das machen sollen, sondern machen, Initiative zeigen. Weil ich habe selber herausgefunden, dass je häufiger dass man dann anfängt zu machen, irgendjemand hat mal zu mir gesagt, eine Aufgabe, es ist ein Unterschied, ob du eine Aufgabe ausfüllst oder ob du sie erfüllst. Und ich entscheide mich zunehmend fürs Ausfüllen. Mhm. Weil wenn ich mich für das entscheide, dann merke ich auch immer mehr, wo die Grauzonen sind, wo sind die Graubereiche. Weil häufig in dieser Grammatik von der Schule haben wir das Gefühl, dass wir etwas machen müssen, zum Beispiel 45 Minuten Rhythmen. Mhm. De facto, das sagt niemand. Es gibt einfach eine Stundendotation, wo politisch erkämpft worden ist, dass zum Beispiel Mathe so zu viele Lektionen muss haben in der 5. Klasse. Aber wie du das in deiner Woche gestaltest, ist eigentlich zu weitem Grad in deiner Methodenfreiheit. Oder? Und also das heisst einfach machen. Und nicht zu lange warten, bis irgendjemand etwas sagt, man soll in die Gänge kommen. Und das Zweite ist schon auch, finde ich, miteinander über das überhaupt zu schwätzen. Also das, was wir jetzt hier gerade machen. Du hast mich jetzt da, also mir ist noch wichtig zu betonen, auch wenn ich mich jetzt schon viel mit dem auseinandergesetzt habe, ich will mich nicht als allwissend oder irgendwie Überexperte für das anschauen, sondern mehr, ich bin einfach sehr neugierig.
Aber indem du das natürlich sagst, lebst du die Kultur von der Digitalität schon voll, weil man geht ja davon aus, es gibt immer andere, die noch etwas zu sagen haben und einen neuen Blickwinkel reinbringen können.
Ja. Ja, genau. Und ich wünsche mir einfach, dass wir viel mehr wieder anfangen, über diese Sachen zu schwätzen. Und zwar so, dass wir nicht Grabenkämpfe schwätzen machen. Mhm. Es geht nicht ums Recht haben, sondern in dieser Welt, in der wir leben, was für Kompetenzen. Also klar, der Lehrplan gibt uns Kompetenzen ja wie vor, das ist die gesetzliche Grundlage. Aber dennoch schon ein bisschen überlegen, hey ja, das ist der Lehrplan, aber was sagt denn auch noch die Welt? Also so, das ist das Stichwort Future Skills, oder? Die kannst du auch wunderbar, kannst die auch noch einordnen, die passen gut zur Kultur für die Digitalität, oder? Also zum Beispiel ein Future Skill ist zum Beispiel Happiness, also Zufriedenheit. Ich sage bewusst zuerst, ja, warum ist das so wichtig? Und in der Kultur der Digitalität, wenn du natürlich gemeinsam unterwegs bist und auch darfst referenziell arbeiten und für dich bedeutende Projekte umsetzen, ja dann, das wissen wir seit Dickey und Ryan, Erleben von Autonomie macht, ist einer von diesen drei Faktoren, der dich zufriedener macht. Die anderen zwei sind Kompetenzerleben und soziale Verbundenheit, hätten wir bei Gemeinschaftlichkeit auch wieder. Mhm. Also, wieso, Also, dass wir wie uns auch überlegen, was braucht man dann eigentlich in dieser Welt, in der wir leben. Und das finden wir nur raus, indem wir so Gespräche miteinander führen und auch mal uns interessieren, was ist denn schon? Lernen. Lernend bleiben.
PA Zürich hat ja den Kompass vom digitalen Wandel herausgegeben, wo du im Hintergrund auch mitgeschafft hast, um den mitentwickeln. Da haben wir ja eigentlich ein wunderbares kooperatives Tool zusammen entwickelt, das jetzt unter dem Patronat von der PA Zürich läuft. Magst du ein bisschen erzählen, wie sind wir denn zu dem überhaupt gekommen? Weil da lebt ja die Kultur von der Digitalität extrem.
Also du meinst den Vorgang?
Lebt der Vorgang, das?
Ja. Ein spannender Vorgang gewesen. Also ich möchte sagen, wirklich die grosse Arbeit haben auch die Leute von der PA Zürich gemacht. Also es ist schon richtig so. aber gell, es ist eigentlich aus einem Bedürfnis heraus entstanden. Also wir haben, gell, wir kennen uns einfach so aus dem Bereich über die Jahre, haben über PHs verteilt, kennen wir uns, wir sind vernetzt. Oder? Also es sind so ein paar Menschen, die sich mit ähnlichen Themen in der Weiterbildung oder in der Beratung befassen. Und wir haben herausgefunden, in so Gesprächen, wenn wir in die Schule kommen und uns über Schulentwicklung oder eben digitalen Wandel unterhalten, dann ufert es so schnell aus und dann ist schnell so ein Thema präsent, zum Beispiel die WLAN-Abdeckung.
Ja, oder kennen wir bei uns in der Schule jetzt gar
nicht. Ja. Ich meine, die Themen sind wichtig, also nicht falsch verstehen, das sind wichtige Themen, aber häufig haben wir festgestellt, hey, dann bist du so lange dort und dann geht alles andere vergessen. Und das ist für uns einfach auch sehr, einerseits herausfordernd gewesen und auch manchmal ein bisschen unbefriedigend, so. Und dann haben wir wie angefangen, so ein bisschen brainstormen, was es dann für ein Werkzeug könnte geben, dass man im Gespräch wie so auf einem Tisch könnte auslegen, dass man miteinander das eher so ein bisschen präsent hat, auch visuell. Wir sind sehr Fan von visuellem Arbeiten. Und dann haben wir irgendwann mal auf ein Mindmap aufgebracht, dass man das Mindmap auf den Tisch legen könnte. Und dann haben wir gemerkt, dass das Mindmap einfach sehr schnell sehr gross geworden ist, nicht mehr lesbar auf dem Tisch. Und dann hat der Tom Staub, Grüßli an Tom, hoi, hat, glaube ich, mal die Idee gehabt für das Kartenset. Und so ist die Idee für das Kartenset aufgekommen.
Also ich habe das Kartenset ausprobiert mit meinem Team. Ich habe das vorgenommen, weil ich das bei dir einmal kennengelernt habe als Tool. Und es war noch spannend gewesen. Also die einen haben wie mal gemerkt, die Digitalität ist ja, die ist ja viel grösser und der Kulturwandel kann, wenn man will, sehr viel umfassen. Ich möchte gerne auf die 5 Themenfelder, die wir dort so ein bisschen ausdingselt haben, ausgearbeitet haben, eingehen. Und zwar, das eine Themenfeld sind wie so ein bisschen Personen und Kompetenzen. Da geht es um personale, soziale Kompetenzen, Anwendungskompetenzen der Lehrpersonen im Bereich digitaler Wandel, Mediendidaktik, Fachkompetenz, Medieninformatik und Haltung. Jetzt, am Thema Haltung bin ich momentan viel dran. Das ist auch ein Schlagwort, das viel bei Schulentwicklungen umgeistert. Was für eine Haltung sollte man denn haben für die Kultur der Digitalität?
Das ist eine gute Frage. Eine neugierige Haltung hilft schon mal sehr. Die Haltung hat für mich mit der Frage, die du stellst, auch zu tun. Also, es gibt ein paar übergeordnete Haltungen, die wir, sage ich jetzt mal, eben wie Neugier oder auch Reflexion, also gegenüber dem. Aber so ein bisschen, welche Werte sind uns wichtig? Also so Haltung auch rund, vielleicht, wir haben das lange diskutiert, sollen wir Werte oder Haltungen nehmen, aber zum Beispiel auch so ein bisschen die Frage, wenn man sich um Wert diskutiert. Oder weil, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu der Digitalisierung, weil es wird eben alles digitalisiert. Und du kannst auch recht doofes Zeug digitalisieren.
Wie zum Beispiel, dass Kind sich Notizen machen auf dem Tablet, anstatt dass es rasch von Hand könnte machen, was zum Teil schneller geht.
Ja, oder noch doofer. Also, ja. Wenn du eine Lehrperson bist, die extrem, sage ich jetzt mal, machtzentriert schafft. Ich will das jetzt nicht zu fest werten, sondern mehr beschreiben. Also es gibt Lehrpersonen, die nutzen ihre Macht auch, das Gefälle von Hierarchie, um so mit der Angst, Schrägstrich Respekt auch zu schaffen. Und zum Beispiel auch sehr fest, so in dem Micro-Teaching, jeder Lernschritt wird kontrolliert, oder? Und so ein Minischritt, und nur dann gehst du weiter, wenn du den Schritt erreicht hast. Und wenn du so Haltungen digitalisierst, dann kannst du das mit einem Tool natürlich noch viel krasser machen.
Also du kannst jeden Schritt kontrollieren?
Ja, zum Beispiel nur schon, wie viele Sekunden hast du überhaupt gebraucht, wie viele Mal hast du es probiert. Und ich glaube, manchmal sind die, und du könntest aber mit dem gleichen Tool könntest du auch andere Haltungen digitalisieren. Die Frage ist aber, was ist die Haltung? Und darum, glaube ich, sind es ein paar grundsätzliche Werte rund ums Lernen. Die sind schon sehr wichtig, dass man miteinander über das schwätzt. Was ist denn unser Lernverständnis? Was ist unser Menschenbild?
Sehr wichtig.
Ja, und das hat auch nachher wieder mit Reflexionsfähigkeit zu tun. Und ich finde auch, dass man wirklich einfach mal miteinander über das kann reden. Was ist denn für uns gutes Lernen? Also was ist Lernen überhaupt? Lerne ich selber eigentlich noch? Ich, Lehrperson, lerne ich noch? Weil ich bin ja eigentlich auch Expertin oder Experte fürs Lernen. Was sagt das denn über mich aus, wenn ich selber aufgehört habe zu lernen?
Ja, also ich tue meinen Schülerinnen und Schülern da immer erzählen, wann ich jetzt gerade für meine Fallschirmprüfungen muss lernen muss, für praktische, theoretische, wie mache ich das und so. Also ich versuche das wirklich auch vorzuleben. Und ich glaube, dass da auch Vorbildsfunktion ist für mich ein wichtiger Punkt in der Haltung von der Digitalität. Was sagst du den Lehrpersonen, die auch Respekt und Angst haben, sich nur schon an das Thema anzuwagen, oder? Also ich merke einfach, wenn du ein bisschen kritisch bist, was durchaus auch berechtigte Punkte sind, macht man ja in der Haltung eher zu. Wie kannst du dem entgegenwirken?
Also grundsätzlich hilft es, glaube ich, wenn man mit Verständnis reagiert. Weil Gegendruck auf Druck, also das erzeugt, eben das macht zu und dann hat das blockiert, oder? Ich glaube, wenn man kann im Gespräch herausfinden, was eigentlich die eigentlichen Ängste sind, ja, dass man wirklich mal versucht zu verstehen, was sind denn die Ängste überhaupt und vielleicht auch miteinander kann die vielleicht sogar entkräften. Also ich warte nicht, wenn du redest, bis ich dir kann sagen, wie es wirklich ist, sondern ich lasse dir wirklich zu. Dass du mir, ich glaube, das brauchen wir. Und nur so. Aber schon auch mit dem Wissen, dass, und für mich Bedingung ist aber, dass man überhaupt darüber schwätzt. Also für mich geht es nicht, dass man einfach das wie totschweigt und nicht mehr über das redet und sagt, das Digitale, wir müssen über das schwätzen. Weil, ich will nicht schwarz malen, aber ich glaube, Volksschule, ich bin immer noch überzeugt vom Modell Volksschule. Wirklich. Ich finde es enorm wichtig, aber ich glaube, damit wir können, dass das so etwas Gutes bleibt, müssen wir über die Entwicklung schwätzen. Nämlich auch, was es mit den Menschen macht.
Da kommen wir mal zum nächsten Thema. Unterricht ist so das nächste grosse Feld im Kompass vom digitalen Wandel. Es geht um Lernkultur, fachliche Kompetenzen, Arrangement, Klassenadministration, Beurteilung, Lehrplan, Medienerziehung, Lehrmittel und Lehrplattformen, überfachliche Kompetenzen. Du hast jetzt Future Skills erwähnt. Man kann die Future Skills ja auch nach den 4Ks aufbrechen. Und ich glaube, die 4Ks schwingen da bei all den Sachen, die ich jetzt vorher aufgezählt habe, mit. Was sind denn die 4Ks, Andi?
Die 4Ks sind Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken.
Und was hat jetzt damit Kultur vom digitalen Wandel zu tun?
Ja, eben, in dieser Welt, wenn die Welt prägt ist, also zunehmend alles digitalisiert wird und sich das Leben verändert in dieser Welt, sprich, ganz viele Vorgänge werden digitalisiert, Jobs verschwinden, neue entstehen. Wir wissen aber nicht genau, wie oder wie viel. Was brauchen dann Menschen da für Fähigkeiten? Und ein Ansatz ist, dass man sagt, es sind Sachen, die Algorithmen im Moment noch nicht können. Und das sind zum Beispiel die 4K. Und die werden aber manchmal ein bisschen missverstanden. Also zum Beispiel Kreativität wird häufig so verstanden, dass man dann einfach irgendwie ein bisschen gut malen oder ein bisschen gut schreiben kann. Aber man kann eben auch sagen, Kreativität ist eben auch zum Beispiel neues Lernen. Also aus referenziell, aus etwas, was schon besteht, etwas Neues, Eigenes machen. Also zum Beispiel die ganze Meme-Geschichte ist so eins von diesen Beispielen. Die Meme-Kultur, ich meine, ist eine grossartige Leistung eigentlich von dieser Generation, die Meme-Kultur. Die haben nicht wir gemacht, du und ich, Reto, sondern die unten dran, oder?
Ja.
Die haben die Meme-Kultur, also unten dran die Jüngeren, wollte ich damit sagen, geprägt. Also das heisst wirklich auch, kreativ heisst auch neu denken, neu schaffen, neue Arbeitsmodelle. Auf LinkedIn folge ich so einer, die schafft und lebt immer wen. Auf die Idee musst du zuerst mal kommen. Mhm. Und warum das wichtig ist und so, das ist jetzt einfach ihr Ding, oder? Aber einfach eben, Kreativität heisst auch neu denken, neu schaffen. Und ich glaube schon auch, Kollaboration zum Beispiel wird auch häufig so ein bisschen abgetan hinzu, man macht ein bisschen Gruppenarbeit. Also, du weißt, wie das ist, oder? Kind manchmal nach 9 Schuljahren oder 11 Schuljahren Gruppenarbeit, dann kommen jetzt Panik über, weil
es sind immer die gleichen, die arbeiten und die anderen, die nicht rauskommen. Das ist so ein bisschen klischetiert.
Ja, genau, weil man so das kooperative Lernformen oder eben Kollaboration auch ein bisschen falsch versteht. Das wird so da, jetzt machen wir miteinander, aber eigentlich kannst du das auch allein machen. Mhm. Aber wenn du Fragen stellst, die auch nur gemeinsam gelöst werden können, dann bildest du eigentlich etwas ab, was in der Welt auch passiert. Die Klimakrise kann niemand allein lösen. Zum Beispiel. Also du musst Fragen stellen, wo auch nur wo eine Kollaboration erfordert.
Natürlich.
Wir kommen gerade aktuell der Dani Jeseneck in den Sinn, oder? Mit dem Thema, hoi Dani, grüßli an dich, falls du das hörst. Mit dem Thema Feuersalamander, oder? Wo Kinder irgendwie auf dem Schulweg gesehen haben, hey, da werden immer Feuersalamander überfahren. Und nachher ist das Thema geworden. Ja, wieso eigentlich? Und dann irgendwann so, ja, rettet den Feuersalamander. So. Und dort hat es Kollaboration gegeben, über Klassenverbindend, also altersdurchmischt sozusagen. Und dann braucht es auch echte Kommunikation. Miteinander reden, schreiben, tweeten, installen, was auch immer.
Kommentieren, genau. Reflektieren.
Genau.
Das Schwierigste von diesen vier finde ich das kritische Denken. Mhm. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, also das eine kritische Denken, also eben häufig verstanden wird kritisches Denken, aber einfach muss alles hinterfragen, was man irgendwie gehört. So, das Thema Fake News, so ist das sehr präsent. Aber für mich ist kritisches Denken auch sehr fest mit Reflexion zu tun. Also die Welt und ich oder ich und die Welt.
Also eigenständiges Denken ist für mich einmal der bessere Begriff für kritisches Denken.
Ja, ja. Ja. Genau. Ja, das würde eigentlich auch gut passen.
Also die vier könnte man eigentlich nehmen, für den Unterricht. Jetzt haben wir noch ein drittes Themenfeld aufgemacht, das ist die Infrastruktur. Mhm. Da finde ich, das ist so etwas, wo man die Kultur von der Digitalität sehr merkt. Ein schulischer Heilpädagoge und eine Lehrperson, die mit diesen Sachen muss arbeiten muss, macht sich ja abhängig häufig davon, was für Geräte das jetzt im Schulzimmer vorhanden sind oder welche Infrastruktur gesprochen ist. Und manchmal haben ja gewisse Schulgemeinden sehr wenig oder sie ist erst auf dem Weg, zum mehr Infrastruktur zu werden. Wie kann ich denn jetzt da überbrücken, bis wirklich jedes Kind eine 1-zu-1-Ausstattung hat? Was kann ich denn jetzt gleich schon machen auf dem Weg zur Digitalität?
Mhm. Das verstehe ich. Also erstens mal, glaube ich, dürfen wir sich fragen, ab welcher Stufe macht das 1-zu-1 überhaupt Sinn? Also sich mit dem auseinandersetzen, brauche ich das überhaupt? Und die Frage auch, was brauche ich? Also gell, ich meine, bei der Infrastruktur, du hast auch das Geld erwähnt. Also ich finde eben, die Infrastruktur an sich ist nicht der Lehrperson ihre Aufgabe, oder? Sondern ich glaube, was man aber als Individuum kann machen kann, ist, wenn man eine Schulleitung hat, und das haben die meisten Schulen in der Schweiz, jetzt, in dem Kanton, wo du jetzt gerade bist, in Schaffhausen, eben noch nicht, darum betone ich das so, aber eigentlich ist es wie, du kannst als Individuum zu der Schulleitung gehen und einfach mal fragen, du, was ist eigentlich der Plan rund um die Infrastruktur? Einfach mal fragen und dann schaust du mal, was rauskommt. Oder wenn nichts ist, dann kannst du eine externe Person hinzuziehen, die die Leute berät, wie man so einen Plan für die Infrastruktur machen soll. Das kann eine private Firma sein, das kann jemand von einer pädagogischen Hochschule sein, wer auch immer, aber dann wie externe Leute hinzuziehen. Und für mich ist das Werkzeug vom Kompass vom digitalen Wandel noch insofern wichtig, weil manchmal, wenn man in so Gesprächen mit Schulbehörden dabei ist, dann wird immer davon geredet, dass die Geräte oder eben die Infrastruktur allgemein so viel kostet. Und ich nehme dann am Kartenset und lege so die Themenfelder aus und sage, ja, stimmt. Und das andere kostet mindestens so viel, wenn nicht mehr. Weil, also kommt ich wieder, ist jetzt blöd gesagt, aber ich wollte mehr betonen, dass das andere auch sehr viel Geld kostet. Weil,
also nur schon Schultisches brauchen viel Geld?
Ja, genau. Wenn ich sage, das andere ist auch, ja, wenn du die Geräte hast, ja, dann musst du am anderen auch arbeiten. An den anderen vier Ebenen. Also Weiterbildung, Teambildung, das kostet alles Geld.
Jemand muss es hosten, ob es pickt oder tickt, das kostet Geld.
Ja. Genau, ich will mal ganz weg von der Technik, sondern nur die Leute miteinander können über das schwätzen lassen. Ich meine, wenn 20 Lehrpersonen eine Stunde im Raum hocken und schwätzen, das macht man in der Schule wenig, die Rechnung, aber das kostet alles Geld. Wenn du externe Leute holen willst, die dich begleiten, die dich bei diesem Lernprozess dabei sind, das kostet alles Geld. Und so ein Werkzeug kann eben helfen, wenn du mich fragst, was können Lehrpersonen machen, zum Behörden oder Schulleitung sagen, hey, der Prozess vom Geld ist nicht abgeschlossen, wenn wir die Infrastruktur haben. Sondern einerseits brauchen wir Zeit, gefäß, um miteinander zu arbeiten. Und Zeit ist schlussendlich auch Geld. Und Geld, um noch irgendwelche Ressourcen reinzuholen, die uns dabei unterstützen.
Das vierte Themenfeld ist Organisation und Struktur. Da geht es um Prozess, Visionen, Zusammenarbeit mit Eltern, Öffentlichkeitsarbeit, Support, Konzept. Jetzt mal aus Sicht von einer Schulleitung gefragt, was muss ich denn für eine Vision haben in der Kultur der Digitalität mit meiner Schule?
Für mich ist ganz wichtig zu sagen, Vision ist nicht das Leitbild. Es kann ein Leitbild sein, muss aber nicht, je nachdem, was das für ein Leitbild ist. Und wie du das machst, ja, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Was ich wichtig finde, ist, dass du die Leute, die dort arbeiten und leben, schlussendlich, du verbringst ja so viel Zeit beim Arbeiten, schlussendlich lebst du eigentlich wie dort auch, verbringst einen Teil von deinem Leben, dass die dürfen an dieser Vision auch mit, die dürfen sich als aktiver Teil von dem fühlen. Also miteinander überlegen, hey, wohin soll es gehen? Das Bild, ich habe es gerade vor mir von dieser Karte, ist ja der Feldstecher, oder? Es könnte aber auch ein Leuchtturm sein. Einfach etwas, das dich energetisch anzieht. Also wohin wollen wir eigentlich gehen? Wer sind wir da an dieser Schule? Und das Problem an diesen Visionen ist ja häufig, die machst du einmal, dann holst du irgendjemanden, also zum Beispiel mich oder wer auch immer, hey, machst du mit mir einen Tag zum Thema Vision? Dann sage ich, yes, ich komme, dann haben wir einen super Tag miteinander.
Alle sind motiviert
und dann bin ich wieder weg oder wer auch immer und dann ist es vergessen. Und das ist ein mega grosses Problem. Also ich finde, das ist wie so vertane Lebensmühe, das ist wie schade. Die Vision ist natürlich etwas, das du dich ein bisschen pflegen wie eine Pflanze. Also die muss allgegenwärtig spüren und sichtbar sein. Aber natürlich, das mit dieser Vision ist auch wirklich etwas mega Schwieriges, Reto, finde ich, weil du hast ja auch Fluktuationen im Team, normal, dass du halt die Vision auch immer wieder führen nimmst und eben pflegst wie eine Pflanze. In dem einen Buch, Schule 21 macht glücklich, glaube ich, heisst es. Dort hat es auch einen Schulleiter drin, der über das erzählt, der glaube eine Vision oder ein Leitbild mit 5 oder 6 Punkten. Und der tut einfach immer wieder so alternieren und jedes Jahr nimmt er wieder wie eins im Fokus. Und entsprechend von dem werden dann Teammitterbildungen zum Beispiel gestaltet.
Der letzte Bereich vom Kompass vom digitalen Wandel ist Team und Kooperation. Da geht es um Wissensmanagement, Kooperation, Dynamik und Emotionen, Teamkultur und Kommunikation. Du hast eine super Überleitung gehabt, gerade vorher zum Thema Wissensmanagement. Da geht ja mit Fluktuationen verloren. Was kann man denn als Schulleitung machen, um da möglichst präsent zu behalten bei den Leuten? Was wollen wir, wo wollen wir her? Und was für Standards haben wir vielleicht abgemacht? Weil Qualitätssicherung war in den Ende 90er, Anfang 2000er Jahren ein riesiges Schlagwort gewesen. Und jetzt ist das wieder wie vergessen gegangen.
Ja, ich glaube, Schritt 1 ist wirklich überlegen, was meine ich eigentlich mit dem. Mit dem Wissensmanagement, so das meiste, was ich gerade antreffe, der erste Gedanke ist die Ablage von unseren Arbeitsblättern. Wo und wie lege ich die ab? Und für mich geht es aber schon ein bisschen über das aus, weil für mich ist das auch nicht mehr so eine zentrale Frage, weil wenn wir das Netz haben, findest du eigentlich zu allen erdenklichen Themen, findest du in sehr kurzer Zeit irgendein Arbeitsblatt. Du bist eigentlich gar nicht darauf angewiesen, dass dein Team das auf deinen internen Server leitet, im Prinzip. Es geht also, glaube ich, auch darum, wie also klar, Material teilen, aber schon auch, wie bleiben wir eigentlich miteinander im Austausch? Wie lernen wir auch voneinander? Also ich meine, du machst ja auch mit deiner Klasse, mit deiner SAP zusammen wirklich tolle Sachen, aber wie macht dann ihr das eigentlich, dass die anderen von dem wissen?
Darum machen wir den Podcast, ja, genau. weil wir zeigen wollen, um was es uns könnte gehen. Und die wollen, nutzen dürfen, und die sagen, das ist nicht gut, da sind wir auch nicht verrückt, das ist jedem selber überlassen. Also eben, das sind jetzt einfach mal so einzelne Punkte vom Kompass vom digitalen Wandel, die ich gerne mit dir mal angesprochen habe. Für die, die es Wunder nimmt, man kann den gratis abladen. Man findet den im Netz, wir können den auch in den Shownotes verlinken. Und ich möchte jetzt gerne zu einem Abschluss kommen, Andi. Danke vielmals, dass du mit uns den Podcast oder mit mir gemacht hast. Am Schluss noch eine persönliche Frage. Du und du bist auch Dozent, bist Studierende manchmal. Du machst auch die Weiterbildung von der PH Schaffhausen aus für die Lehrpersonen im Kanton Schaffhausen. Wenn du jetzt die Weiterbildungsangebote machst oder mit den Studierenden im Unterricht bist, was gibst du persönlich mit zum Thema Digitalität? Was ist dir wichtig?
Ich habe auch für mich so ein paar Visionen für mich formuliert. Und eine ist, dass ich Lernumgebungen baue, wo Menschen Lernumgebungen baue, die durch Vertrauen funktionieren und mehr Sog als Druck. Und Menschen können ihr Potenzial entfalten. Das habe ich für mich mal so aufgeschrieben. Und entlang dieser Prämisse oder dem Glaubenssatz probiere ich die Angebote wie zu machen. Und dann kommt es halt ein bisschen darauf an, ob das ein Nachmittagsangebot ist oder jetzt dann gerade einfach wieder eine vierwöchige Weiterbildung machen, was jeden Tag kommt, wo ich mich, das ist ein Highlight in meinem Jahr, mich immer wieder freue. Und sonst versuche ich jetzt, wenn ich noch konkret werde, ich versuche einfach die Sachen einfließen zu lassen, also 4K zum Beispiel. Wenn ich eine Lernumgebung konstruiere, dann probiere ich mir einfach das immer wieder vor Augen zu führen, dass ich, weil ich bin ja selber auch geprägt durch diese Muster. Ich bin sozialisiert durch eine Schule, durch eine Bildung, die genau das hatte, die Grammatik von der Schule. Und ich muss eigentlich durchkritisch denken. Immer auch wieder so mega, aha, halt mal schnell, du machst wieder irgendwie so etwas, weißt du, nein. Oder ich zeige es jemandem. Also eben, wie du das jetzt auch durch den Podcast beschrieben hast, also auch den Mut haben, etwas Unfertiges jemandem zu zeigen und zu sagen, du, kannst mal schauen, ist das 4K oder ist das 7G oder so. Und dann so. Und ansonsten wirklich einfach auch Freude am Lernen vorleben und zeigen. Und Freude am Neugier. Neugierig sein und etwas gestalten. Und auch zeigen, dass Selbstwirksamkeit so ein krasser Treiber ist für Motivation.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke vielmals, Andy, dass du dir Zeit genommen hast. Für unsere Zuhörenden, wir werden in den nächsten Podcast-Folgen miteinander die Themen, die der Andy jetzt auch angesprochen hat, aufarbeiten. Wir werden dazu einzelne Folgen machen, auch zu Themen, die Barbara und mich persönlich sehr bewegen. Und wir hören uns dann, wenn es wieder heisst, Schule im digitalen Wandel. Danke vielmals.
Danke, Reto.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ich freue mich auf eure Folge.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.